Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Der Schriftsteller Michael Röß setzt sich immer wieder mit der Fremde auseinander. Diesmal sind seine Erlebnisse in einen Band mit Reisetagebüchern gemündet. Gleich ein Gespräch über seine Melancholie des Reisens. Vorher geht es um eine, die sich eher auf provozierende Weise mit dem Fremden auseinandersetzt. Der Kabarettistin Lisa Eckhardt wird vorgeworfen, sich in ihren Programmen rassistisch und antisemitisch zu äußern. Eine Vereinnahmung durch die hessische AfD hat sie allerdings heute von sich gewiesen. Die Debatte um Lisa Eckhardt, die übrigens eine Kunstfigur ist, hat sich an folgendem Fall entzündet. Der Hamburger Nordspeicher, wo sie im Rahmen des Harbor Front Festivals ihren Debütroman vorstellen sollte, hat Lisa Eckhardt ausgeladen. Zunächst wurden Drohungen als Begründung genannt, am Wochenende nur noch besorgte Warnungen aus der Nachbarschaft. Heute wurde Eckhardt vom Festival erneut eingeladen, sie hat jetzt ihrerseits abgesagt. Diese Debatte hat unseren Literaturredakteur Jan Drees neugierig auf das Buch gemacht. Lisa Eckhardts Roman Oma Ma erscheint in einer Woche im Verlag Paul Scholl neu, aber wir dürfen ihn hier im Büchermarkt vorab besprechen. Jan Drees beginnt seine Rezension mit Gedanken zur Autorin.
Die österreichische Poetry Slam und Kabarettkünstlerin Lisa Lasselsberger hat ihr erstes Buch geschrieben, nicht unter ihrem bürgerlichen Namen, sondern unter dem ihrer Kunstfigur Lisa Eckhardt, also jener blass blasierten, aschgrau getönten 1920er Jahre Schickse, die von ganz weit oben auf ihre Mitmenschen blickt. Diese Lisa Eckhardt ist eine unsympathische, rassistische, mit ihren hochnäsigen Sottisen diffamierende Person, und wenn sie nun ein Debüt vorlegt, das angeblich von ihrer Großmutter erzählt, dann muss sie, um in der Rolle zu bleiben, bereits auf der ersten Seite klarstellen: Empathielosigkeit als Programm wird Oma Ma von den angeblich transpirierenden Erinnerungen anderer Enkel unterscheiden.
Selbst Thomas Bernhard, die Großmarketenderin des Schimpfes, welche sich naturgemäß jedes nette Wort verbittet, zerfließt beim Suhlen in Großvaters Spuren das Ressentiment zum Sentiment.
Selbstbezogen beginnt Oma Ma nicht mit der Großmutter, sondern mit der Erzählerin selbst, die wiederum vorgibt, Lisa Eckhardt zu sein. Am Anfang des Buchs steht eine mehrtägige Säuglingsobstipation unmittelbar nach ihrer Geburt, und wie das in zahlreichen anderen Büchern eher berührende Warten aufs Köpfchen in diesem Roman gespiegelt wird als Kampf um die erste Defäkation, ist zwar geschmacklos, aber durchaus originell. Hernach springt die Geschichte zurück und russische Soldaten tauchen in der niederösterreichischen Gemeinde Mautern auf.
Nun war er also da, der Russe, und die Angst vor ihm gewaltig. Was hatte man ihnen nicht alles erzählt, wozu der Russe fähig sei und wonach der Sinn ihm stünde? Er werde alles Vieh abschlachten, sowie alle Mädchen schänden, und im Anschluss umgekehrt.
Die Geschwister Inge und Helga erleben die Besatzung als Teenager, und mit kräftigen Wolten hebt der Diskurs zum Parforce-Ritt an, durchaus im Wortsinn gemeint. Mühevoll schleppt sich die Handlung über die folgenden Seiten, ad hoc unterbrochen durch einen Erinnerungsmoment von Großmutters Cousine Anna. Es sind bloß wenige Sätze.
Was hatten wir vor denen Angst? Das waren vielleicht Wilde, diese Russen. Wie viele Mädchen haben die vergewaltigt? Sie stiert mich an. Nach langer Pause fügt sie hinzu: Unheimlich viele. Es war offenbar keine rhetorische Frage. Eine nach der anderen. Mich zum Glück nie. Sie nippt an ihrem Glaserl Rotwein und blickt betroffen auf den Tisch. Doch ich war früher auch sehr hübsch, entfährt es ihr plötzlich gleich einem freudschen Bäuerchen.
Vieles deutet darauf hin, dass hier die Vergewaltigungserfahrung durch eine andere Erzählung verdeckt wird. En passant und gerade deshalb auf erschütternde Weise. Schnell neutralisiert von Omama, die von der Erzählerin gefragt wird:
Waren die Russen nicht sehr grob zu den Mädchen? Ach, Ivo, winkt Großmutter ab. Besonders lieb waren's mit den Kindern. Denen haben's oft an Schokolade geschenkt.
Der Schrecken scheint bald vergessen, das Grauen verdrängt. Bald ist 1953. Helga und Inge werden bei zwei verschiedenen Ehepaaren als Kindermädchen eingestellt.
Sie in Gmunden und die Inge in Wien. Sie lebt im Hause eines Doktors. Die Inge in der Wohnung eines Professors. Der einzig wahre Unterschied ist jener, dass der Herr Professor keine Kinder hat. Zumindest keine, die daheim sind. Genau genommen suchte also der Doktor eine Kinderfrau und der Professor eine Kindsfrau. Sie passt auf die Kinder auf und die Inge, dass sie keins kriegt. Sie hilft dem Doktor in den Mantel, die Inge dem Professor heraus.
Der Plot kommt ins Plaudern. Provokationen werden wahllos über den Text verstreut. Rassistische Ressentiments spärlich, sexistische Ausschweifungen häufiger. Eine misanthrope Grundstimmung durchzieht Lisa Eckarts Debüt. Die Form der Witze variiert selten.
Das Wiener Schnitzel muss so groß und so dünn wie möglich sein. Ein Schnitzel wie ein Jungfernhäutchen.
Am Ende wendet sich Omama gegen seine eigene Hauptfigur. Die gealterte Helga steht da als Boomer-Problem, als Rassistin, als Umweltsau, die Fernreisen bucht. Der peinliche Kapitän eines Kreuzfahrtschiffs muss herhalten als Zerrbild des weinerlichen weißen Mannes, wenn er jammernd vor seinen greisen Passagierinnen steht.
Von uns Männern wird erwartet, dass wir uns immer zu bekämpfen. Doch Gott verzeih es mir, dass wir uns lieben. Das heißen sie ein Verbrechen. Nur in der Schlacht dürfen wir uns begegnen. Nur im Krieg dürfen wir uns berühren.
Bereits vor Omama hat Lisa Lasselsberger hingewiesen auf die Differenz zwischen ihr und Lisa Eckart. Diese Differenz wird auf den letzten Seiten von Omama eklatant. Rassismus, Sexismus und Ausgrenzung werden deutlich abgewehrt. Die Erzählerin beklatscht die Ansichten ihrer Großmutter nicht. Sie schaut nicht aus Enkelsolidarität weg, sondern sagt stattdessen:
Altersmilde darf nicht heißen, dass man milde wird gegen die Alten. Denn wo setzt man das Alter an, das einem Amnestie gewährt? Keinem Alter gebührt Amnestie. Die steht nur dem Narren zu.
Omama könnte aufgrund von Stellen wie dieser der Anfang vom Ende der ohnehin nur auf wenige Jahre angelegten Närrin Lisa Eckart sein. Die Künstlerin hat bereits vor über 2 Jahren im YouTube-Kanal auf dem roten Stuhl gesagt:
Es wird insgesamt 4 Programme geben. Ich weiß, dass ich dem irgendwann gern den Rücken kehren würde und es ein wenig exklusiver gestalten. Also in 5, 6 Jahren werde ich, glaube ich, nicht mehr den Zug besteigen wollen jeden Tag und mich dann entflusen mit diesen Filzsitzen in der Bahn. Das erdet mich zu sehr. Dann kommt immer wieder dieses Gefühl von Menschlichkeit auf, das ich so nach und nach von mir abschaben möchte.
Lisa Lasselsberger vor 2 Jahren im Interview das Ende von Lisa Eckart ankündigend. Inzwischen ist die Figur ohnehin aus dem Ruder gelaufen, von einer rechten Querfront vereinnahmt. Allerdings wurde diese Vereinnahmung auch provoziert. Omama, dieses eher harmlose Debüt, könnte ein Notausgang sein. Nicht für Lisa Eckart, die bleibt in ihrer rassistischen Rolle gefangen, aber durchaus ein Notausgang für ihre Erfinderin Lisa Lasselsberger.
Jan Drees mit Gedanken zu Lisa Lasselsberger, Lisa Eckart und dem Roman Omama, der nächste Woche bei Paul Schollnei erscheint. Am 22. August moderiert Lisa Eckart übrigens die Sendung Klassik Pop etc. hier im Deutschlandfunk. Michael Röß ist einer der großen Reisenden unter den deutschen Schriftstellern. USA, Algerien, China sind wiederkehrende Stationen und die meisten Reisen sind in Werke gemündet, in Theaterstücke, Filme oder Romane. Röß' Roman Rubal Khali, Leeres Viertel, über einen Ethnologen, der in den Jemen reist, wurde 1997 mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet. Zuletzt erschien Herida Duro über ein albanisches Mädchen, das als Junge aufwächst. Vor ein paar Tagen ist Michael Röß 60 geworden und im Frühjahr ist sein Buch Melancholie des Reisens erschienen. Es enthält Tagebuchaufzeichnungen von seinen Reisen. Ich habe Michael Röß gefragt, Ihre Romane sind stark autobiografisch geprägt, aber seine Tagebücher zur Veröffentlichung, das ist dann doch noch etwas Persönlicheres. Wieso sind Sie diesen Schritt gegangen?
Die vorangegangenen Reisen waren meistens Recherchen. Dieses Buch ist eher ein Buch des Scheiterns, also Projekte, die nicht in Werke geflossen sind, die erstmal auf der Strecke geblieben sind. Und das ist eben ein Teil des Reisens, der sonst gar nicht vorkommt. Also die Anstrengungen des Reisens, die Frustrationen. Und mir war das wichtig, einfach diese Seite, die im Werk keinen Platz hat, dem auch einen Stellenwert zu geben, weil das vielleicht sogar noch der wichtigere, existenziellere Teil meiner Reisen war.
Da kommen wir sicherlich gleich inhaltlich nochmal drauf zu sprechen. Nochmal ganz kurz zu Ihrer Herangehensweise. Es gibt da einige Redundanzen in dem Band, zum Beispiel was so Ihre Gedanken übers Reisen an sich angeht. Und dann gibt es auch sehr persönliche, zum Teil intime Passagen. Da geht es dann um Liebesbeziehungen. Wie stark glättend haben Sie denn vor der Veröffentlichung noch in den Text eingegriffen?
Natürlich so wenig wie möglich, weil in den anderen fiktiven Reisetagebüchern die natürlich auch mit mir, mit tatsächlichen Erfahrungen zu tun haben. Aber da war ich immer in gewisser Hinsicht ein Double meines literarischen Helden. Und hier war mir wirklich ein Anliegen, den Reisenden selbst vorzustellen, also mich mit meinen authentischen Erfahrungen, um genau diese Glättungen, diese redaktionelle Bearbeitung einfach herauszunehmen und da wieder ein Stück Authentizität hereinzubringen.
Jetzt sind Ihre Tagebucheinträge nie bloß Beschreibungen des Erlebten, wie man das bei Tagebüchern vielleicht erwarten würde, sondern das sind immer Betrachtungen über die Dinge, Reflexionen über das Fremdsein, das Reisen, über die Rolle, die Sie selbst im Beobachteten spielen. Und es sind nie Urlaubsreisen, sondern immer Arbeitsaufenthalte von mehreren Wochen oder Monaten. Vielleicht hören wir mal eine Passage, in der Sie sich Gedanken machen über das Reisen und über noch viel mehr, um einen Eindruck zu bekommen.
Ja, diese Stelle ist eine Vorbereitung einer Afghanistan-Reise, einer Gastdozentur, die ich dort hatte. Der Reisende ist noch nicht unterwegs, aber denkt schon über diese zukünftige Reise nach. Man kann nicht reisen ohne ein Grund- oder Urvertrauen in die Menschen. Natürlich kann meine Liebe zu den Menschen enttäuscht, missbraucht oder verraten werden, weil es nie die Menschheit, sondern immer Einzelne sind, denen ich begegne. Und manchmal bin auch ich es, der diese Liebe enttäuscht, missbraucht oder verrät, weil ich den Menschen zwar grundsätzlich vertraue, aber in jeder individuellen Begegnung doch eine Wahl treffe. Wenn ich ehrlich bin, überwiegt vielleicht sogar die gegenseitige Enttäuschung. Denn ist das nicht im Grund das Ziel jeder Reise und Begegnung, die Enttäuschung, dass ich trotzdem nicht zulasse, dass von diesen gesuchten oder mich überwältigenden Erfahrungen mein Urvertrauen erschüttert wird, grenzt an Selbstbetrug. Oder sind die seltenen Augenblicke geglückter Wahl so tiefgreifend, dass sie die vielen Episoden des Einanderverfehlens mehr als aufwiegen?
Eine Passage aus Melancholie des Reisens von Michael Röß. Herr Röß, wenn man das überhaupt so sagen kann, Enttäuschung, was noch? Was suchen Sie, indem Sie reisen?
Also Enttäuschung bezieht sich natürlich erstmal auf den fremden Ort. Aber in diesem Buch ist es tatsächlich eine Art von Selbstbegegnung. Also dazu muss man sich von sich selbst entfernen und das passiert dann erstmal lokal, also heraus aus der eigenen vertrauten Umgebung und sich dem Fremdheitsgefühl der Fremde auszusetzen, denn ich bin ja selbst der Fremde in der Fremde. Und plötzlich sehe ich mich da mit den Augen des anderen und entdecke Dinge, die ich im Selbstverständlichen eben nicht wahrnehme.
Und dann gibt es den Begriff von der Melancholie des Reisens, den das Buch im Titel trägt. Was hat es damit auf sich? Was löst diese Melancholie bei Ihnen aus?
Also ich glaube, ich bringe diese Melancholie schon mit. Ich bin eigentlich nicht der prädestinierte Reisende, der voller Euphorie und Offenheit und Neugier in die Fremde aufbricht, sondern ich bin da eher zögerlich und habe diese Einbrüche von Zweifeln, von Schwermut, bevor ich aufbreche. Frage mich, ja, warum mache ich diese Reise? Es sind ja oft eben auch Reisen, die durchaus gewagt sind, wie diese Gastprofessur in Kabul, wo man natürlich mich gefragt hat, weil sonst keiner dahin wollte, nach Afghanistan 2014 oder 15. Und natürlich mache ich mir Gedanken, bin ich da leichtsinnig, ist die Erfahrung, ist das mögliche Ergebnis, das Werk es wert, dass ich eigentlich ja selbst mein Leben da aufs Spiel setze. Das macht diese Melancholie, diese Schwermut aus. Und auch bei harmloseren Reisen, man verlässt ja immer etwas Vertrautes, Geborgenes und begibt sich in eine Ungeborgenheit, wo man nicht vorausschauen kann, was einen da erwartet und ob man da mit heiler Haut wieder zurückkommt.
Sie sprechen es ja selbst schon an, die Gegenden, die Sie bereisen, das sind jetzt die Gegenden, die meisten Europäer eher nicht als Reiseziele wählen würden. Was fasziniert Sie denn so an Gegenden wie Kabul, Algerien, Jemen?
Also am Anfang steht tatsächlich die Idee zu einem Buch oder zu einem Film. Und da ich von Anfang an immer versucht habe, die Orte zu kennen, über die ich schreibe und tatsächliche Begegnungen da einzuarbeiten, also eigentlich eine Art ethnografisches Verfahren, war das dann halt die grundsätzliche Entscheidung, wenn ich einen Roman, der im Jemen spielt, schreibe, kann ich das nur vom Schreibtisch aus, kann ich das nur aufgrund von Recherchen oder muss ich nicht da gewesen sein? Und wenn mich jemand fragt, jetzt wie der Deutsche Akademische Austauschdienst, ob ich da diese Gastprofessur in Kabul machen will, ich wäre nie von selbst auf die Idee gekommen, jetzt was in Kabul zu machen. Aber dann denke ich darüber nach, kann ich das verbinden mit eigenen Interessen? Kann ich das verbinden mit einem Werk? Und ich hatte davor, einen Film zu machen mit den Studenten. Und ist das Risiko berechenbar? Und daraufhin fällt die Entscheidung. Also nicht jetzt einfach nur aus Reise und Abenteuer, Lust oder Sucht.
In Kabul sind Sie ja dann daran gescheitert, Ihr Filmprojekt umzusetzen. Das gilt auch für andere Reisen in diesem Buch. Sie haben es eingangs schon gesagt, das sind oft dann die Dokumente von Reisen, die eben nicht so verlaufen sind, wie sie eigentlich geplant waren. Wozu hat denn dieses mehrfache Verfehlen geführt?
Ja, ich glaube, das bringt uns unserer eigenen Existenz wieder nahe. Eigentlich gehört das Scheitern, das Verfehlen zu einem gelingenden Leben dazu. Wenn ich da nicht ein gewisses Wagnis eingehe, das dann nur manchmal zum Erfolg führt, dann wird das Leben natürlich auch schal. Und man fragt sich ja, habe ich die Zeit genutzt, habe ich die Herausforderung angenommen? Und am Ende scheitern wir natürlich alle, weil das Leben einfach unweigerlich endet. Und das ist dann eigentlich Tag für Tag meine neue Entscheidung. Ja, gehe ich den Weg jetzt der Bequemlichkeit? Und das nimmt im Alter natürlich zu, die Verführung, jetzt keine großen Wagnisse mehr einzugehen. Oder nehme ich die Herausforderung an und schaue, was dann passiert?
Jetzt haben Sie, Herr Röß, gerade, da sind wir genau mitten im Thema, Ihren 60. Geburtstag gefeiert. Wie verändert sich denn mit fortschreitendem Alter Ihr Reisen und Ihr Blick aufs Reisen?
Das ist natürlich dynamisch. Also als junger Mensch habe ich mehr Anstrengungen in Kauf genommen. Das würde ich heute nicht mehr machen. Also die Filme, die ich in Algerien gemacht habe oder im Jemen, das war einfach eine physische Tortur. Das Gepäck auf dem Rücken und ohne Budget. Also das würde ich mir heute nicht mehr zumuten, aber ich bin natürlich glücklich, dass ich das in dem Alter gemacht habe, wo man so etwas noch machen kann. Und ich glaube, auch das ist eine Erfahrung des Reisens, des sich selbst Begegnens, nämlich die realistische Einschätzung der eigenen geistigen, körperlichen Fähigkeiten. Und da geht natürlich jetzt mit dem zunehmenden Alter Energie verloren. Und deswegen würde ich jetzt ganz realistischerweise nicht das nochmal machen, was ich gemacht habe, und sorge dafür, dass auch das Reisen einfach meinem Alter und meinen Kraftreserven entsprechend dann auch stattfindet.
Wie der Übergang von Ihren Reiseerfahrungen in Ihre Literatur ist, haben Sie vorhin schon so ungefähr beschrieben. Also Sie haben vorher eine Geschichte im Kopf, die bringen Sie mit, reichern Sie mit konkretem vor Ort erlebten Gerüchen, Farben, Geräuschen und so weiter an. Aber es geht ja dann auch noch darum, und das habe ich auch aus Ihrem Tagebuchband gelernt, eine angemessene literarische Form für die jeweiligen Erlebnisse zu finden. Und das ist Ihnen ganz wichtig. Wie kommen Sie zu der?
Da haben Sie ja absolut recht. Die Form ist eigentlich das, was einen Text zur Literatur macht. Für mich ergibt sich die Formfrage natürlich aus dem Thema, aus dem Sujet. Also das bestimmt die Sprache. Also sind ja sehr, sehr oft subjektive Erzähler in meinen Romanen. Ich versuche, da eine Sprache zu finden, die den Erzählern angemessen ist. Beim leeren Viertel, wenn da eben jemand wie Schnittke, ein barocker Mensch, spricht, versuche ich dafür eine Sprache zu finden. Oder im Zeithain, Katte, jetzt nicht imitierend, antiquierend, sondern es sollte die Fremdheit der Zeit, der Person widerspiegeln und trotzdem so etwas wie Authentizität haben und auch lesbar sein. Aber das sind ganz entscheidende Fragen, die mich da im Vorhinein beschäftigen. Wie sprechen die Menschen? Welche Form ist der Geschichte, die ich erzählen will, angemessen?
Kann man so weit gehen, Herr Röß, dass dieser Tagebuchband, in dem Sie ja auch ein bisschen Ihre Arbeitsweise offenlegen, so eine Art Poetologie von Ihnen ist?
Ja, absolut. Ich habe in dieser Corona-Wüstenzeit nochmal meine alten Notizbücher mir angeschaut, durchgegangen, sie zum Teil transkribiert. Und die Notizbücher kommen dem eigentlich näher noch als das Tagebuch. Das Notizbuch sammelt ja jetzt nicht nur Tagesereignisse, sondern eben auch Gedanken, Reflexionen, Exposés, Ideen. Und so ein bisschen ist ja auch hier die Melancholie aufgebaut. Es ist jetzt kein stringentes Tagebuch, sondern es gibt sehr, sehr viele reflektierende Passagen. Zum Teil ist es eben ein Arbeitsjournal. Also es ist eine Mischform, die aber jetzt ja fast ins Essayistische geht und die tatsächlich so etwas eben auch wie eine Poetologie darstellen können.
Michael Röß über seinen Tagebuchband Melancholie des Reisens, erschienen im Schöffling Verlag. In Andruck wird heute der von Wolfgang Benz herausgegebene Band Streitfall Antisemitismus vorgestellt, ab 19.15 Uhr hier im Programm. Nach den Nachrichten geht es gleich in Forschung aktuell, unter anderem um aktuelle Entwicklungen bei der Corona-Pandemie. Und für den Büchermarkt verabschiedet sich Dina Netz.